Hört ihr mich auch, genau. Wir haben ja schon eine ganze Menge eben gehört von der vergangenen Woche. So manche Aspekte hat Alex schon erzählt, was wir da alles erlebt haben. Manches kann man ja gar nicht erzählen, da muss man bei gewesen sein. Das muss man spüren und erleben. So wie die geistliche Autorität und die Nähe immer größer wird, dass man den Herrn immer besser spürt, das kann man nicht erzählen, das muss man erleben. Wir haben aber noch was gemacht. Wir haben Krieg geführt letzte Woche. Ja, geistlichen Krieg. Wir haben nicht mit Gewehren und Pistolen geschossen. Nein, wir haben geistlichen Krieg gehabt. Wir haben gegen einen unsichtbaren Feind gekämpft. Unser Hauptanliegen war die Krankheit und auch die Leute, die angegriffen sind, für die zu beten. Und das ist ein geistlicher Krieg. Wir haben einen unsichtbaren Feind. So habe ich heute Morgen auch meine Predigt überschrieben. Der unsichtbare Feind. Und wenn man dagegen angeht, dann muss man ihn kennen. Dann muss man wissen, wie er vorgeht. Und darum geht's heute Morgen. Vieles von dem, was in der sichtbaren Welt geschieht, hat ihre Ursache in der unsichtbaren Welt. Das muss uns bewusst sein. Wir blicken in der Regel immer nur auf die sichtbare Welt, aber vieles kommt aus der unsichtbaren Welt. Sie hat unmittelbaren Einfluss auf uns, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen, aber sie umgibt uns, genauso wie wenn wir schwimmen im Meer oder im Wasser, genauso umgibt uns die unsichtbare Welt. Da können wir nichts gegen tun. Es gibt Engel und es gibt Dämonen, die leben in der unsichtbaren Welt. Es gibt Gott, und es gibt den Satan. Beide in der unsichtbaren Welt. Und Satan und seine Dämonen, die stellen eine unmittelbare Bedrohung für alle Menschen dar. Für alle. Alle Menschen, die ihr Leben Jesus gegeben haben, die haben sich unter seinen Schutz begeben. Aber alle anderen Menschen, die Jesus noch nicht angenommen haben in ihr Leben, die sind dem Satan schutzlos ausgeliefert. Den Feind kennenlernen. An die Gemeinde in Ephesus schreibt Paulus, Epheser 6, Verse 10 bis 12. Und schließlich, lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Genau da ist genau das beschrieben, was ich eben gesagt habe. Wir kämpfen gegen Mächte in der unsichtbaren Welt. Das ist Krieg. Ja. Aber der Herr, Paulus sagt hier den Ephesern, lasst euch stark machen. Wir sind dem nicht hilflos ausgeliefert, sondern Gott ist auf unserer Seite und er ist viel, 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 viel stärker. Wir brauchen nicht zu denken, das ist ein gleichwertiger Kampf. Nein, Gott ist viel, viel stärker. Und wir können uns von ihm stark machen lassen durch seine gewaltige Kraft. Wie bei einer Armee rüstet der Herr uns aus. Er gibt uns das, was wir brauchen. Wenn ihr weiterlest, das kennt ihr, die geistliche Waffenrüstung, da beschreibt Paulus die Waffen mit Hilfe eines Bildes der natürlichen Waffen. Das dürft ihr selber lesen, da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Da wir nicht mit einem menschlichen Gegner kämpfen, gibt der Herr uns nicht einen Stahlhelm und eine schusssichere Weste und ein Gewehr in die Hand und Stiefel und Rucksack und was weiß ich, was wir. Nein, brauchen wir alles nicht. Er gibt uns andere Waffen. Und das ist gut, sich das anzugucken, welche Waffen das sind. Aber bedenkt bei diesen ganzen Waffen, ich weiß, dass manche Leute morgens diese Waffenrüstung anziehen. Ich setze jetzt den Helm auf und ich ziehe die Rüstung an und ich mache den Gürtel um und ich nehme das Schwert in die Hand und ziehe die Schuhe an und so weiter. Wenn du nicht weißt, was du damit machst, Wenn du nur sagst, so, ich nehme das Schwert und weiß eigentlich gar nicht, was damit gemeint ist, dann nützt das überhaupt nichts. Dann kannst du noch so oft sagen, ich setze den Helm auf. Wenn du nicht weißt, was der Helm ist, dann nützt dir das nichts. Deswegen, lies das nochmal nach und guck mal, was dabei steht. Was ist das für ein Helm? Und worin besteht denn das Heil dieses Helms? Wer hat uns denn dieses Heil gegeben? Und das könnt ihr bei jeder einzelnen Rüstungsteil könnt ihr nachgucken. Letztendlich haben wir alles von Jesus. Alles. Und das soll unser Blick sein dabei. Wenn wir kämpfen, wenn wir in den Krieg ziehen, wir brauchen Jesus dabei. So, aber da gehe ich jetzt nicht so drauf ein. Genau. Das, was der Herr uns gegeben hat, steht uns jederzeit und immer zur Verfügung. Das ist nicht, dass wir darauf warten müssen. Nein, Jesus stellt uns das jederzeit und immer zur Verfügung. Wir sind dadurch geschützt, aber alle anderen sind dem Feind schutzlos ausgeliefert. Epheser 2, Vers 2 habe ich letzte Woche schon mal vorgelesen. Vielleicht erinnert ihr euch. Darin habt ihr früher gelebt. Abhängig vom Zeitgeist dieser Welt, abhängig von der Geistesmacht, die in der Luft herrscht und jetzt noch in den Menschen wirksam ist, die Gott nicht gehorchen wollen. Genau da steht das. Die Menschen, die nicht mit Gott leben, ob sie ihn kennen oder nicht kennen, ob sie ihn ablehnen oder nichts von ihm wissen wollen, wie auch immer, sie sind dem Feind schutzlos ausgeliefert. Weil sie ihn gar nicht bemerken, weil sie gar nicht hinterblicken, was der Feind mit ihnen macht. Sie sind ihm schutzlos ausgeliefert. Merkt ihr, wie nötig jeder Mensch Jesus hat? Wenn ihr guckt, was Satan und die Dämonen mit Menschen anstellen, dann wird das umso drastischer deutlich, wie nötig jeder Mensch Jesus hat. Die Geistesmacht, von der hier in dieser Stelle die Rede ist, ist Satan und seine Dämonen. Sie herrschen hier auf der Erde in der Luft. Das heißt, wo ist Luft? Überall. Wo ist Satan? Aber nur da, wo der Herr nicht ist. Wenn der Herr da ist, dann flieht Satan. Der hat nämlich Angst davor. Weil der Herr ist einfach stärker. Also nicht überall, wo Luft ist, ist auch Satan. Das brauchen wir nicht zu denken. Aber da, wo der Herr ist, da, wo du gehst, da ziehst du eine Schneise durch die finstere Welt und machst Licht. Weil du Jesus in dir hast. Das ist ein Unterschied. So, aber alle anderen, die Jesus nicht haben, die sind dem Feind ausgeliefert. So, was hat der Feind vor? Wie handelt er? Das müssen wir wissen. Ja? Und Jesus gibt uns dazu eine Antwort. Er vergleicht ihn mit einem Dieb, der aus einem Stall Schafe rauben will. Ihr kennt diese Stelle alle, die ich jetzt lese, aber wir gucken meistens nur den zweiten Teil an. Den ersten, den überlesen wir ganz häufig. Johannes 10, Vers 10. Ein Dieb kommt nur, um Schafe zu stehlen, zu schlachten und Verderben zu bringen. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen und alles reichlich dazu. Den Teil, den kennen wir, den lieben wir. Ja, Jesus ist gekommen, um Leben zu bringen und die Fülle zu bringen. So, das lieben wir. Aber wir gucken ganz wenig darauf, was der Feind tut. Aber das sollten wir zumindest wahrnehmen und auch wissen. Der Feind kommt zu stehlen, zu schlachten. Das heißt, stell dir vor, du wirst geschlachtet. Ja, ich weiß, das ist ein Bild auf die Schafe, ja. Aber der Feind macht da keinen Unterschied. Er schlachtet auch Menschen. Und Verderben zu bringen. Er schlachtet nicht jeden sofort. Manchmal bringt er auch Verderben. Und wenn jemand auf dem Boden liegt, dann tritt er noch mal oben drauf. Und drauf rum. Der Feind kennt kein Erbarmen. Der hält sich an keine Regel. Sondern er zieht sein Ziel erbarmungslos durch. Das hört sich jetzt nicht gerade ermutigend an, das weiß ich. Aber dessen müssen wir uns bewusst sein. Wir rechnen so oft auch damit, dass der Feind auch mal Gnade haben könnte. Und mal Rücksicht haben könnte, wenn dann schon einer so wimmernd da liegt, dass er dann nicht nochmal reinhaut. Aber der Feind kennt da keine Gnade. Überhaupt nicht. Er haut noch oben drauf. Er ist ein mächtiger und listiger Feind. Aber Gott schaut dem nicht tatenlos zu. Er hat uns nicht einfach dem Wirken des Teufels ausgeliefert und gesagt, lass sie doch, sie haben sich von mir abgewandt, lass sie doch, lass den Feind auch mit ihnen machen, was er will. Macht er nicht. Er liebt uns immer noch so sehr, dass er gesagt hat, das will ich nicht zulassen. Ich will sie retten, ich will sie aus der Macht der Finsternis retten. Und deswegen hat er Jesus geschickt. Deswegen hat er Jesus geschickt, um den Feind zu richten. Um ihm zu sagen, hör auf damit und auch seine Taten zu beenden. Und Jesus ist hier auf diese Erde gekommen. Und er hat genau darauf hingewiesen, er hat das, bevor er ans Kreuz gegangen ist, hat er schon davon gesprochen. Johannes 12, Vers 31. Für die Welt ist jetzt die Stunde des Gerichts gekommen. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt vertrieben werden. Und wenn er es genau liest, der Herrscher dieser Welt. Wir denken immer, Jesus ist der Herrscher dieser Welt. Das wird er eines Tages sein, ja, auf jeden Fall. Und er hat auch gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ja, er hat die Macht, aber er hat die Herrschaft noch nicht vollkommen angetreten. Nur da, wo wir ihm die Herrschaft erlauben, da hat er sie angetreten. Aber der Herrscher dieser Welt ist immer noch der Teufel. Das sollte uns bewusst sein. So, aber er sagt hier, die Stunde ist gekommen, dass er gerichtet wird. Und Jesus nimmt darauf Bezug, schon prophetisch, auf sein Sterben auf Golgatha. Als Jesus gestorben ist für uns und alle unsere Schuld getragen hat und gestorben ist daran, da war die Schuld vernichtet. Und die Schuld ist das Einzige, womit der Feind Macht über uns hat. Wenn die Sünde vergeben ist, sind wir gerechtfertigt. Und der Feind kann uns nicht mehr anklagen und hat keine Macht mehr über uns. Und genau das hat Jesus getan für uns. Und damit hat er den Feind gerichtet. Und als er auferstanden war, war dieses Gericht vollendet und es war offenbar, wer die Macht hat. Nicht der Teufel. Der hat sich immer gefreut, wenn er jemanden umgebracht hat. Aber Jesus ist auferstanden. Und jeder, der sagt, so, ich will Jesus gehören, der lebt in dieser Auferstehung. Der wird auferstehen, der wird leben und nicht sterben. Genau das ist das Gericht. Die Machtschaften des Feindes sind zu Ende. So, aber wir müssen das glauben. Solange wir dem Teufel glauben, was er sagt, wird das nicht geschehen. Wir müssen das glauben, wir müssen daran festhalten. Das ist wichtig. Jesus sagt ein paar Verse weiter, Johannes 12, Vers 46, ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, von der Finsternis frei wird. Von diesem schutzlos ausgeliefert sein. Jesus will uns frei machen davon. Und wenn wir zu Jesus gehen und sagen, ich vertraue dir mein Leben an, dann macht er uns frei davon. Dann stehen wir nicht mehr unter der Gewalt des Feindes. Ich möchte mal ein Bild gebrauchen, um das ein bisschen deutlich zu machen. Wenn in deinem Haus oder in deiner Wohnung, da wo du bist, die Türen offen stehen, dann kann jeder Dieb da rein und dich beklauen. Und genau das ist der Zustand, in dem alle sind, die Jesus nicht in ihr Leben aufgenommen haben. Die Türen stehen offen. Die stehen dem Feind offen. Der kann reingehen und machen, was er will. Nicht unbedingt in dein Leben, in dich selbst rein, aber er kann dich berauben. Beliebig. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann macht er erstmal dein Haus sicher. Dann kommen Sicherheitsbeschläge an Fenster und Türen. Dann kommt da einbruchsicheres Glas rein. Dann kommen da Gitter vor die Kellerfenster. Und was immer noch nötig ist, und dann hat der Feind keine Chance, da mehr reinzukommen. Du bist sicher. Du bist geschützt. Jesus sagt das in anderen Bildern. Er ist unsere Festung, er ist unsere Burg, er ist unser Schutz. Er umgibt uns von allen Seiten. All das sind Bilder genau darauf. Sicher. Da kommt kein Feind rein, du brauchst keine Angst zu haben. Aber jetzt kommen wir zur Taktik des Feindes. Der Feind kommt rein, wenn du ihm die Tür aufmachst. Und er kann das, er schafft das, dass du ihm die Tür aufmachst. Und wenn du ihm die Tür aufmachst, dann kann er da rein. Er kommt als Vertreter an die Tür und klingelt und bietet dir was an, was du super gut gebrauchen kannst. Gerade in dem Moment. Gerade in dem Moment hast du da drauf Lust. Und dann machst du ihm die Tür auf und lädst ihn ein. Und was macht er dann? Kannst du 1 und 1 zu 2 zählen. Ja, er hat keine Chance, so reinzukommen, weil die Türen alle zu sind. Aber wenn du ihm die Tür aufmachst, dann kommt er rein. Listig. Seine Taktik. Und ich garantiere dir, du bist schon mal darauf reingefallen. Ich nehme mal ein praktisches Beispiel, damit ihr merkt, worum es geht dabei. Anton und Regine sind verheiratet. Aber in ihrer Ehe läuft das gerade im Moment nicht so gut. Und Anton begegnet gerade in dieser Zeit einer Frau, die all seine Sehnsüchte stillen könnte. Sie ist schön, sie ist verständnisvoll, intelligent und witzig. Das wäre doch die richtige Frau fürs Leben. Und schon laufen Gedanken in ihn. Noch hat er nicht gesündigt. Aber in dem Moment, wo er sich ernsthaft Gedanken machen würde, sie zu gewinnen, da beginnt der Ehebruch. Merkt ihr, was dahinter steckt? Das ist eine alltägliche Situation. Ich weiß nicht jeder unbedingt erlebt das, aber das ist eine alltägliche Situation. Wie oft passiert das? Genau in dem Moment. Weißt du, warum so viele Ehen geschieden werden? Weil der Feind da mitmischt. Weil er genau solche Situationen kreiert. Und wenn du darauf eingehst, ruckzuck. Die Folgen seines Tuns hat er aber dabei überhaupt nicht im Blick. Regine würde tief verletzt werden. Das ist ihm im Moment gar nicht klar. Er denkt nur an sich. Seine Ehe könnte zerbrechen dadurch. Seine Verbindung zu Jesus würde nachhaltig gestört und es besteht die Gefahr, dass Anton sich komplett von ihm löst. Der Teufel bekommt Macht über sein Leben. Er hat ihm die Tür geöffnet. Und dann versucht er, Anton mit aller Gewalt davon abzuhalten, seine Sünde zu bekennen und Buße zu tun. Kennt ihr das? Dass er uns davon abhält, um Vergebung zu bitten? Du bist es doch sowieso nicht mehr wert. Du hast doch Jesus so sehr enttäuscht. Jesus vergibt dir nicht mehr. Das ist schon das x-te Mal, dass du gesündigt hast. Zerstörung und Diebstahl, das ist das, was der Feind will. Und glaub mir, wenn sowas geschieht, das betrifft nicht nur Anton und Regine. Wenn die Kinder haben, ihre ganzen Freunde, ihre ganzen Verwandten, sowas macht was kaputt. Und ich bitte euch, wenn euch sowas passiert ist, es geht mir nicht um Anklage. Es geht mir nicht darum, euch anzuklagen. Ich weiß, dass sowas passieren kann. Und ich weiß, dass man auch schwach werden kann. Und ja, ich weiß, dass wir sündigen. Aber dafür ist Jesus gestorben. Um uns zu retten und uns zu erlösen und nicht da drin zu lassen. Und selbst wenn es vollzogen ist, wenn die Scheidung vollzogen ist, Mist. Ja. Und wenn es nicht rückgängig zu machen ist, Mist. Aber auch das kann Jesus tragen und er vergibt uns und er macht was Neues draus. Es ist keine Katastrophe, wo man sagen muss, jetzt kann ich nicht mehr mit Jesus leben. Es ist nicht gut, aber Jesus weiß, dass sowas passiert. Und er geht damit um und er kann damit umgehen. Aber für den Feind ist es ein Sieg. Aber der muss nicht so bleiben. Das muss kein Sieg bleiben. Das kann auch für den Feind wieder zur Niederlage werden. Und darauf habt Acht. Ja, wir fallen manchmal, aber wisst ihr, Es kommt nicht darauf an, ob wir immer siegen. Wir sind manchmal schwach, dass wir fallen, dass der Feind uns zum Fall bringt. Ja, das ist mal eine zwischendurch eine Niederlage, aber es wird am Ende abgerechnet. Wenn wir bis zum Schluss bei Jesus bleiben, selbst wenn wir, wer weiß, wie oft gefallen sind, dann kommen wir in den Himmel und werden gerettet. Aber wichtig ist, dass wir dranbleiben an Jesus. Auch in solchen Momenten. Der Feind macht uns immer wieder ein Angebot. Ich habe das gerade gesagt. Aber diese Angebote sind nicht immer nur positiv. Das ist nicht immer die Traumfrau drin, mit der man da trifft, oder der Traummann. Frauen passiert sowas auch. Nein, manchmal sind das auch durchaus negative Dinge, mit denen er uns ein Angebot macht. Und die bei uns genauso treffen und wo wir genauso empfänglich für sind. Die wir genauso annehmen. Kennt ihr bestimmt auch. Selbstanklage, wenn man mal was falsch gemacht hat. Wie schnell klagt man sich dann selbst an? Da steckst nicht du dahinter, da steckt der Feind dahinter, der bietet dir das an. Du hast gerade was falsch gemacht, ja, du bist traurig darüber und dann bietet er dir an, ja, und jetzt klag dich doch an. Und wenn du dich selber anklagst, gehst du dann zu Jesus und bittest um Vergebung, da hast du in dem Moment gar keinen Sinn für. Und damit hält er dich davon ab. Selbst Zweifel, wenn man sich mit anderen vergleicht. Ich möchte euch herzlich bitten, vergesst das. Ich mache das selber oft genug und ich kann euch aus Erfahrung sagen, das ist blöd. Es wird immer Leute geben, die anders und besser sind als du, in deinen Augen. Aber der Herr hat nicht dich so gemacht wie den anderen, sondern er hat dich so gemacht, wie du selbst bist. Und er hat dir das gegeben, was du hast. Leb damit und freu dich daran. Er hat dich gut gemacht, wunderbar gemacht. Zweifel nicht an dir selbst. Der Herr tut das auch nicht. Aber genau das, wie leicht nehmen wir solche Selbstzweifel an und grübeln darüber und machen uns fertig damit. Hoffnungslosigkeit, weil auf einmal alles schief läuft. Sind wir dafür empfänglich, wenn alles schief läuft, wenn alles daneben geht? Hoffnungslosigkeit. Wohin führt das noch? Gestern hat mir eine Dame da im Café Anna gesagt, es wird in Zukunft keine Ehrenamtlichen mehr geben. Ich habe es leider nicht gemacht. Ich hätte ja sagen können, wir sind heute 28 Leute da beim Café Anna. Oder vielleicht waren es sogar mehr. Ich habe gar nicht durchgezählt. Das sind alles Ehrenamtliche. Und da sind viele junge Leute dabei. Von wegen, es gibt in Zukunft keine Ehrenamtlichen mehr. Das glaube ich nicht. Versteht ihr? Manchmal bietet der Feind und sowas an und wir glauben das. Wir nehmen das an. Und wenn wir das glauben, wie können wir dann noch an Hoffnung glauben für Gott? Hoffnungslosigkeit und Hoffnung, die bekämpfen einander, die passen nicht zusammen. Entweder das eine im Herzen oder das andere im Herzen. Das, was wir glauben, das hat Macht über uns. Natürlich bietet der Feind uns dann auch Lösungen an, wenn er uns dahin gebracht hat. Wenn wir in Hoffnungslosigkeit versinken, wenn wir so ganz down sind, wenn wir Selbstzweifel haben und selbst uns selbst anklagen und alles vielleicht noch zusammen, dann bietet er uns auch Lösungen an. Alkohol, Drogen, noch mehr arbeiten. Das ist es. Noch mehr arbeiten, noch mehr tun. Arbeiten ist doch keine Droge, oder? Doch, das kann genauso sein. Oder auch, also viel zu viel arbeiten, du musst das selber schaffen. Du musst mehr tun. Was ist denn das? Selbsterlösung? Es kann genau auch ins Gegenteil, in Passivität. Ich ziehe mich zurück in meine Ecke. Ich lese, ich gucke, ich daddel oder was weiß ich und ich schirme mich von meiner ganzen Außenwelt ab. Auch das ist eine Lösung? Das ist keine Lösung. Das sind scheinbare Lösungen und auch die bietet der Feind uns gleich auf ein Silbertablett an. Und wie oft fallen wir darauf rein und nehmen das an? Wo greift er uns an? Unsere Gedanken und Gefühle. Und die sind natürlich. Wir haben Gedanken, wir haben Gefühle, also auf ganz natürlicher Ebene. Und wir merken das ganz häufig nicht, dass es der Feind ist, dass der Feind dahinter steckt. Wenn wir geistlich fit sind. So, wenn du eine Woche fastest, dann wirst du immer fitter, geistlich gesehen. Also alle die, die dabei waren, die haben das gemerkt. Du wirst, wir haben das wirklich gespürt. Donnerstag, Freitag waren die stärksten Abende vom Gebet her und so weiter, auch von der geistlichen Intensität. Du wirst geistlich fit. Nicht immer können wir fasten, das ist auch klar. Aber nur einfach, wenn du dran bleibst, wenn du beim Herrn bleibst, wenn du Bibel liest, wenn du betest, das sind alles Dinge, geistliche Übungen, wo wir geistlich mit fit bleiben. So, wenn du geistlich fit bist, dann wird der Geist Gottes dich auf Dinge aufmerksam machen, die der Feind mit seiner Taktik, mit seiner List versucht, wo er dich angreifen kann. Er wird uns die Schliche zeigen und auch, und daran erkennen wir das häufig, er wird uns die Folgen zeigen. Nicht nur die Schliche, sondern was passiert daraus. Und daran erkennen wir dann, woher das kommt. Manchmal ist das kaum zu unterscheiden. Wir wissen, dass Jesus selber mit Bibelstellen angegriffen worden ist. Manchmal bietet der Feind uns Bibelstellen an. Und Bibelstellen sind ja nun wirklich nichts Falsches. Aber überleg dir, was macht das mit dir? Was macht diese Bibelstelle jetzt mit dir? Und wohin führt das? Und wenn das was Falsches ist, dann weißt du, woher das kommt. Dann lehn nicht die Bibelstelle ab, ja, aber die Gedanken, die daraus folgen. Der Feind kommt mit Lüge. Jesus sagte über den Feind, dass er der Vater der Lüge ist. Glaubt dem Feind kein Wort. Aber nicht immer erkennen wir die Lüge. Anton wird mit seiner Traumfrau nicht glücklich werden. Ganz sicher nicht. Es sei denn, nein, nicht es sei denn. Er wird nicht glücklich werden, wenn seine Ehe daran zerbricht, dann wird das immer eine Last auf seinem Herzen sein. Das ist der Mist, von dem ich vorhin gesprochen habe. Das wird immer ein dunkles Kapitel in seinem Leben sein. Das kann verblassen und der Herr kann was Gutes draus machen, glaube ich, aber es wird immer dieses dunkle Kapitel bleiben. Aber es gibt eine bessere Möglichkeit. Wenn er bei Regine bleibt und sie gemeinsam an der Ehe arbeiten, dann wird er erkennen, was er an Regine hat. Dann wird er den Wert von Ehe, von Treue und Liebe erkennen. Das muss nicht so bleiben. Es gibt in jeder Ehe auch mal Schwierigkeiten, aber man kann was daran tun. Du bist nicht verdammt, wenn du gesündigt hast. Das will der Feind uns so häufig einreden. Nein, du bist nicht verdammt, wenn du gesündigt hast, sondern du kannst immer zu Jesus kommen und Vergebung bitten. Merkt ihr die Lüge und die Wahrheit? Du bist nicht überflüssig und du bist auch kein Versager, sondern du bist geliebt und wunderbar gemacht und unendlich wertvoll. Das ist, was der Herr dir sagt. Das andere erzählt dir der Teufel. Und du musst entscheiden, was du glaubst. Gegen Lüge hilft nur Wahrheit. Und die Wahrheit haben wir im Wort Gottes. Und Jesus sagt von sich, ich bin die Wahrheit. Wenn du Jesus fragst, wie siehst du mich? Was denkst du über mich? Wer bin ich? Dann wirst du Antworten kriegen und die kannst du glauben. Wenn du auf den Feind hörst, was er dir einflüstert, dann bist du auf dem falschen Weg. Dann glaubst du Lüge. Okay, nochmal ein Beispiel, damit es praktisch wird. Kurt kommt nach Hause. Er hat sich eine Zeitung mitgebracht, in der er etwas nachgucken will. Aber an dem Abend hat er noch keine Zeit. Er muss noch die Bibelarbeit für morgen vorbereiten. Deswegen, da kümmert er sich erstmal drum und lässt die Zeitung da auf dem Tisch liegen. Nächsten Morgen, nach dem Frühstück, möchte er in die Zeitung gucken. Aber die Zeitung ist nicht mehr da. Und er wundert sich. Okay, er ruft seine Frau Sabine. Schatz, weißt du, wo die Zeitung ist, die ich hier gestern auf den Tisch gelegt habe? Und Sabine antwortet, ja, weiß ich. Die habe ich im Müll geworfen. Bei Kurt regt sich so ein gewisser Ärger. Er geht zur Mülltonne und er sieht seine Zeitung so richtig durchweicht, mitten in dem ganzen anderen Müll, stinkend. Und er der Ärger verstärkt sich. Und er denkt so, warum hat Sabine diese Zeitung weggeworfen? Diese Zeitung war neu, da war nichts dran, das konnte man sehen. Wie kommt sie bloß dazu? Was hat sie sich dabei gedacht? Wollte sie mich ärgern? So, und das Potenzial vom Ärger vergrößert sich. Und auf einmal wird Kurt bewusst, was da eigentlich vor sich geht bei ihm. Welche Gedanken jetzt kommen. Und er wird sich bewusst, was daraus folgen wird. Und entscheidet sich ganz bewusst dazu, nein, ich werde diesen Gedanken jetzt keinen Raum mehr geben. Ich distanziere mich davon und ich lasse diese Gedanken sein. Und auf einmal ist der Ärger weg. Und er geht ins Haus und er begegnet Sabine und sie hat ja gar nichts davon mitgekriegt, weil er ja draußen war. Und es ist Frieden, liebevolle Beziehung. Das ist eigentlich eine ganz alltägliche Situation, ob so oder so. Bei uns passiert sowas nicht, weil bei uns Zeitungen nicht in Müll geschmissen werden, sondern in die Papiertonne. Ich weiß, das ist ein Beispiel aus Amerika und ich habe nur die Namen geändert. Aber das Beispiel ist passiert. Das ist ein reelles Beispiel. Und ich möchte euch an dem Beispiel nochmal deutlich machen, was da eigentlich passiert. Natürlich, als Kurt seine Zeitung nicht findet, dass ihn das ärgert, ist doch normal. Das ist kein Angriff vom Feind. Wir alle haben Gefühle und natürlich ärgern wir uns darüber. Ich habe eine Zeitung mitgebracht, ja, und die ist jetzt nicht mehr da. Und wenn du dann hörst, die ist im Müll, ich freue mich darüber, sowas nicht. Ne? Das ist ganz normal. Aber als er auf dem Weg ist und dann diese Zeitung im Müll sieht, da ist er empfänglich. Und da kommt auf einmal was. Da kommt auf einmal was angeflogen. Ja, da kommt was angeflogen. Und ich ergreife das. Was steht da drauf? So rum muss es sein. Ne? Was steht da drauf? Der Ärger kommt angeflogen. Das ist nicht von ihm. Das kommt von außen angeflogen. Und da ist ja schon Ärger vorhanden. Da ist ja die Tür auf. Das heißt, der Nährboden für noch mehr Ärger ist ja schon bereitet. Und das ist normal. Wie gesagt, der Ärger ist normal. Aber was ist das jetzt hier? Das ist eine Verstärkung. Und da kommen Gedanken mit dazu. Genau das, was ich eben beschrieben habe. Wie kann sie bloß? Das war eine neue Zeitung. Wie kommt sie dazu? Will sie mich ärgern? Und stell dir mal vor, ich lasse diesen Ärger jetzt zu. Ja, ich nehme ihn mir zu Herzen und lasse ihn in mir wirken. Was passiert denn dann? Ich gehe wutentbrannt in die Wohnung und dann mache ich Sabine aber so richtig rund. Wie kannst du bloß? Das war meine Zeitung, ich wollte die lesen heute Morgen. Wieso schmeißt du meine Zeitung weg? Und dann kommt Sabine und sagt, wieso legst du diese Zeitung hier auf den Tisch? Das gehört nicht dahin, du weißt genau, wo unsere Zeitungen hingehören. Und dann gibt ein Wort das andere. So oder ähnlich. Und was hat Kurt gemacht? Kurt ist sich bewusst geworden. Da kommt was angeflogen und er hat die ersten Gedanken von diesem angeflogenen Gedanken hat er schon aufgegriffen und merkt, wohin das führt. Er ist geistig fit offensichtlich. Und was macht er dann? Und das zeige ich euch jetzt ganz direkt. Was macht er? Das gehört dahin und nirgendwo anders. Ich bring's zu Jesus ans Kreuz. Ich gebe diesen Gedanken ab. Und dann sage ich, ich distanziere mich von diesem Gedanken. Das ist nicht meiner und ich will ihn auch nicht haben. Weg damit. Ja? Und dann bitte ich Jesus nochmal zusätzlich, so, jetzt nimm du diesen Gedanken von mir weg. So, jetzt bin ich das los. Und was mache ich dann? Dann sage ich, Vater, ich bin das jetzt losgeworden. Aber jetzt gib du mir was Neues, was anderes. Und dann kommt was anderes. Das sieht auch anders aus. Es kommt genauso geflogen, weil der Herr macht es auf dem gleichen Wege. Er gibt es in unsere Gedanken rein. Und wisst ihr, was da drauf steht? Alex, lies mal vor, was hast du mir da gegeben? Ich habe eine wunderbare Frau. Ist es das wert, diese wunderbare Frau anzumachen und ihr Vorwürfe zu machen wegen einer Zeitung, die 1,50 kostet? Wenn überhaupt. Wie viel mehr ist meine Frau mir wert? Das nehme ich mir zu Herzen. Ich habe eine wunderbare Frau. Und dann gehe ich rein und habe diese wunderbare Frau lieb. Du kannst nichts dagegen tun, wenn der Feind dir ein Angebot macht. Mach dir das bewusst. Diese Gedanken, die da auf dich eingeschossen kamen, dieser Ärger, da kannst du nichts für. Das ist keine Sünde. Wenn wir angegriffen werden vom Feind, wenn wir versucht werden vom Feind, das ist keine Sünde. Mach dir deswegen auch keine Vorwürfe. Das versucht der Feind nämlich auch. Der macht uns diese Versuchung, ja, führt uns in Versuchung und macht uns dann noch Vorwürfe. Nein, das ist der Feind. Da kannst du nichts für. Aber du bist verantwortlich dafür, darum, wie du damit umgehst. Was machst du damit? Und wie oft fallen wir darauf rein und nehmen es wirklich zu Herzen und denken das weiter und dann kommt so ein Streit. Ist mir ja auch schon oft genug passiert. Aber nur einfach mal, um deutlich zu machen, das ist so normal. Wenn ich diesen Streit nur so geschildert hätte, ohne diesen geistlichen Hintergrund, dann hätten wir gesagt, ja, das ist doch ganz normal. Das kennen wir doch alle. Ja, aber wenn wir erkennen, da steckt der Feind dahinter und ich kann was dagegen tun, das muss nicht so laufen. So, Kolosser 1, 13 bis 14. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternismächte befreit und uns unter die Herrschaft seines lieben Sohnes gestellt. Ja, durch ihn, unseren Herrn, wurden wir freigekauft und durch ihn sind uns die Sünden vergeben. Wir müssen nicht mehr sündigen. Und wenn wir Sünde erkennen, dass der Sünde an uns ran will oder uns zur Sünde verführt werden soll, dann müssen wir darauf nicht eingehen. Wir haben die Möglichkeit, dagegen anzugehen. Gib diese Freiheit nicht auf. Der Feind versucht das immer wieder mit List und Tücke, uns in seine Gewalt zu bringen. Und er hat Gewalt, wenn wir das glauben, wenn wir darauf eingehen. Das ist jetzt nur ein Bild, es gibt tausend andere. Das ist genauso, dass er uns Krankheit anbietet, dass er uns Lügen anbietet, dass er uns Gefühle anbietet. All das gehört mit dazu. Und das ist ein Riesenspektrum, was der Feind da zu Möglichkeiten hat. Wenn wir uns verführen lassen, machen wir ihm die Tür auf. Das war der Vertreter, der an der Tür steht. Und wo ich empfänglich bin, weil ich diesen Ärger gerade so gut gebrauchen kann, weil ich sowieso da drauf bin, ja, bietet er uns genau das noch dazu an und wir lassen ihn rein und dann verdoppelt sich das und noch mehr. So, aber ich kann ihm auch die Tür vor der Nase zuhauen. Und genau das habe ich euch eben vorgemacht. Und ich sage es jetzt nochmal in 4 Schritten zum Mitschreiben, zum Ausprobieren, um als Übung, die wir üben können. Das erste ist, wenn so eine Sache kommt und du erkennst, da steckt der Feind dahinter. Bei dem Gedanken, bei dem Gefühl, bei was auch immer. Bring es zu Jesus. Das ist das allererste. Bring es zu Jesus, nagel es ans Kreuz. Ich habe es jetzt nicht ans Kreuz genagelt, ich habe es da festgesteckt. Aber es gehört ans Kreuz. Weil Jesus ist gestorben für so einen Mist. Sich mal ärgern ist nicht das schlimm, aber wenn der aus dem Ärger was Schlimmeres wird, das gehört da ans Kreuz. Jesus hat unsere Sünden getragen. Bring es ans Kreuz, nagel es daran. Dann distanziere dich davon und sage, ich will da nichts mehr mit zu tun haben. Das gehört nicht zu mir. Und dann bitte Jesus nochmal, es wegzujagen. Nimm das wirklich so, als wenn es, fast wie eine Person auf dich zukommt, bitte ihn. Also stell dir den Vertreter vor, ja. So, du sagst, ich bringe diesen, das, was du mir jetzt bringen willst, das nagel ich ans Kreuz. Und ich distanziere mich davon. Und dann bittest du Jesus, den Vertreter wegzujagen. Ja, nimm das als Bild. Und dann der vierte Schritt, ganz wichtig, dann frag Jesus, was er dir stattdessen geben will. weil du musst was anderes haben. Wenn du die Lüge los wirst, dann ist es leer. Aber du musst was haben, was du stattdessen brauchst. Ja, du musst die Lüge mit Wahrheit austauschen und die Wahrheit, die brauchst du. Deswegen, ich habe eine wunderbare Frau. Wenn ich das im Gedanken habe, dann, egal was sie gemacht hat, dann werde ich mich nicht über sie ärgern. Ja? Dann falle ich auf sowas nicht rein. Natürlich ärgere ich mich darüber, dass meine Zeitung nicht da ist. Das ärgert mich immer noch, aber die kann ich auch neu kaufen. Meine Frau kaufe ich nicht neu. Wie viel mehr wert ist das, eine Beziehung heile zu lassen und nicht wegen einer Zeitung aufzugeben? Also frag Jesus, was gibt er dir dafür? Und das ist so viel mehr wert. Ich garantiere dir, Jesus hat nicht immer dieselbe Antwort, aber Jesus gibt uns eine gute Antwort, die wir stattdessen dagegen halten können. 2. Korinther 10, Verse 4 bis 5. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern sie sind mächtige Waffen Gottes, geeignet zur Zerstörung von Festungen. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen ihn Christus. Da steckt das drin, genau das. Sogar noch viel mehr. Es gibt ja noch mehr. Der Feind greift uns nicht nur auf dieser Ebene an. Das ist mir sehr wohl bewusst. Ich habe euch jetzt nur eine Waffe ausführlich beschrieben, weil die uns sehr, sehr häufig begegnet. Und ich möchte euch bitten, macht das bitte mal als Hausaufgaben für diese Woche. Wenn immer du so etwas merkst, dann wende diese Waffe an. Bring es zu Jesus. Ans Kreuz, nagel es daran, distanziere dich davon und bitte Jesus, den Vertreter wegzujagen. Das wegzujagen. Und dann frag Gott, was gibst du mir stattdessen dafür? So, und wenn du merkst, so an diesem Tag, ich habe so viel zu tun, ich habe gar keinen Kopf dafür gehabt, dann setz dich abends hin und überleg nochmal, was ist heute so auf mich eingestürmt? Was hat mich irgendwo angegriffen? Du kannst das auch abends machen. Manchmal nehmen wir am Tage sowas an, und denkt darüber nach, aber nicht so viel. Und dann werdet ihr abends bewusst. Also wenigstens einmal am Tag mach dich damit mal vertraut und setz diese Waffe ein. Wenn nichts war, dann sag, danke Jesus, du hast mich befreit und da war nichts. Sehr schön. Aber wie oft begegnet uns das? Im ganz normalen alltäglich. Und wenn du dir jetzt bewusst bist, gerade im Moment, dann probier das gleich jetzt aus. Und das Gebetsteam kann dich darin unterstützen. Das gemeinsam ans Kreuz zu nageln. Und dass du dich dann davon distanzierst. Und dann das zu Jesus bringst und sagst, jag es weg. Und dann auch zu fragen, so Herr, gib mir. Und wenn du selber nichts hörst, dann frag mal, ob dein Gebetspartner da prophetisch was für dich hat. Und wenn du hier bist und hast es jetzt gehört und sagst, ich habe das Gefühl, ich bin dem Feind immer noch schutzlos ausgeliefert. Ich gehöre zu denen, die nicht geschützt sind, deren Haus nicht schon sicher gemacht ist. Wir laden dich ein. Jesus ist hier. Er möchte jeden schützen. Er möchte jedem diese Waffen in die Hand geben, dass du sie gebrauchen kannst. Dann komm zu Jesus und gib dein Leben Jesus. Amen.
Ja.